Hallihallo, hier sind die Covermen, hier spricht Gerd und ich möchte euch entführen und zwar zu einem Platz nach Köln und zwar zum ältesten Platz des Landes.
Hier ist Nadine, hallo, ich habe euch dieses Mal Musik mitgebracht, ein Interview mit dem wunderbaren Maximo Park.
Servus und Ahoi, hier ist Reinhard und heute sind wir bei Wünsch dir was.
Genau, und ich wünsche mir, dass das jetzt endlich losgeht. Hier ist der Henning und ich freue mich auf die Folge. Ich kann es kaum erwarten. Und ab!
Ihr hört Camperman, der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen mit Henning und Gerd.
Und der wunderbaren Nadine und dem tollen Reinhard. Und ich habe mich eben gerade so ein bisschen gefühlt wie... wie heißt er denn noch? Unser Moderator der Hitparade. Die Leute.
Mats, nee. Ab. Dieter ja, Thomas ab. Heck.
Dieter, oh, Thomas Heck.
Dieter ja. Thomas Heck, ja.
Mit seiner Kette und dann immer ja. Mats ab.
Dieser Titel war jetzt dreimal dabei, bitte nicht wieder wählen.
Oha.
Oh, Gerd, ich krieg Angst. Das passte auch von der nicht nur von der Tonlage und von der Intonation, sondern auch von der Stimme.
Ja, und die Millennials, die uns hören, fragen,
okay, wovon reden die?
Aber ihr wisst es,
was labern
habt ihr da früher auch immer gesessen und habt ihr die Autogrammadressen abgeschrieben von den Künstlern, die da waren? Also ich habe da als Kind mit so einem Stift, nee, und bei der fünften fiel mir dann auf, dass es immer dieselbe Adresse war.
Und dann hast du dir einen Fotokopierer gekauft.
Nein, oder? Ich hab das nicht begriffen, dass das natürlich nicht die Adresse ist von den Leuten. Ich dachte, wenn ich da jetzt hinschreibe, dann schreibe ich, was weiß ich, Jürgen Markus oder wie auch immer. Aber das war natürlich nie so.
Ich hätte auch gedacht, dass das die Privatadressen sind. Das bin ich jetzt aber auch überrascht.
Nee, das war nur bei Trio so. Das war nur bei Trio so, dass sie auf ihrer ersten Platte sogar eine Telefonnummer und die Adresse draufgepackt hatten. Das war.
Ihr seid so gut informiert. Aber jetzt, wo er es sagt, erinnere ich mich auch dran. Ich glaube, ich habe dich auch mal gesehen, Henning. Du warst, glaube ich, auch ganz vorne in der ersten Reihe und hast bei Andrea Jürgens eine rote Rose direkt abgegeben.
Ja. Ich habe als Florist gearbeitet zu der Zeit und die haben mich dann immer gebucht, damit überhaupt irgendeiner auf die Bühne geht. Die haben mir dann mal ein Zeichen gegeben und wenn keiner kam, musste ich los. Ja. Stimmt. Ja.
So, übrigens war ich am Wochenende. Ich sagen,
weil, Nadine, ach so, hab ich dich die Musikexpertin.
Nein,
ich wollte jetzt immer mal was Wichtiges. Was mal sozusagen die Expertin jetzt dazu beizutragen hast.
Ich war am Wochenende bei dem ganz wunderbaren Phil Buriva, den wir hier ja auch kürzlich zu Gast hatten. Und der hat Blumen bekommen. Und ich fand das so schön, weil ihr habt da jetzt gerade Witze drüber gemacht. Aber ist das nicht schön?
Total
toll,
schön.
Toll. Du rettest gerade das Niveau. Danke.
Ja,
nein, gerne, ich finde, es hat nur die Rosen mal gekauft. Und welche hast du ausgesucht?
Ich bin leider nicht selbst drauf gekommen, habe mir aber überlegt, bei welchem Konzert ich das demnächst vielleicht auch mal machen könnte. Es waren rote Rosen bei ihm, glaube ich, wenn ich das aus der Entfernung richtig, rot oder orange. Und auf dem Albumcover ist ja auch so eine Blume, also es passt echt gut.
Aber du kennst das doch von den anderen Konzerten. Du warst ja früher bei Take That, da wurde noch alles auf die Bühne geschmissen. Teddybären, Schlüpfer und auch Blumen wahrscheinlich.
Also, ja, aber das war ja was, bei so Boybands wurden, genau, Kuscheltiere geworfen oder vielleicht auch mal Blumen. Aber ansonsten kennt man das ja nur von Udo Jürgens.
Ja.
Dass Blumen gebracht wurden. Aber eigentlich ist das doch eine total schöne Geste.
Ich finde es also praktisch, dass du die Schlüpfer so wie so eine Swille da aufschießt.
Also ich erinnere mich, glaube ich, bei Rex Gildo war das auch so in der Hitparade. Und Roy Black und wie sie alle hießen damals.
Die haben Blumen gekriegt.
Die haben alle Blumen gekriegt. Ja. Also von
genau, aber halt so diese also Plastikblumen? Etwas älteren.
Ja, ja.
Ja, das ist so ein bisschen wie wenn Thomas Gottschalk die Stars von der Bühne bittet, dann gab es auch Blumen, aber ein paar mehr. Also im Grunde genommen ist das doch eigentlich so der Rausschmeißer.
Okay.
Tschüss hier, nimm die Blume.
Quizfrage, wie hieß es Rex Gildo mit richtigen Namen?
Sexy Rexy war das.
Ludwig Franz Hirtreiter.
Jetzt machst du mir ein bisschen Angst, Gerd. Also, dass du sowas weißt. Warte mal. Habe ich dich nicht vor kurzem auf dem Schlagermove oben auf diesem Wagen gesehen, in dem Plastikhemd mit den Prielblumen?
Ich war vor Jahren, hatte ich eine Einladung und war auf einem dieser Wagen, habe mich auch verkleidet und allem drum und dran, war auf so einem Schlagerwagen. Und das Schlimme war, also man kann das ja irgendwie eine Weile weg ignorieren. Was cool war, auf dem Wagen war ein Dixi-Klo und da war auch eine Bar mit Getränken, aber dummerweise auch ein DJ, der, glaube ich, nur eine CD hatte, die er mal gespielt hat. Und das war die Hölle. Aber was geil war, wenn du da oben stehst, du hast eine Kleidung an, dich erkennt keine, du machst immer so den Kamelle schmeißen. So, du stehst da so draußen rum, so wie Königin Beatrix und machst dann irgendwie so einen auf den. Das war schon witzig. Also muss ich sagen, einmal nie wieder, aber trotzdem das eine Mal war lustig, genau. So.
Ja.
Wieder ein Geheimnis.
Und jetzt stelle ich mir vor, wie Gerd beim Coldplay-Konzert unten ganz vorne steht mit feuchten Augen und ich wäre sehr gespannt.
Ich hasse Coldplay. Ich habe die mal einmal im Hurricane gesehen.
Das da wissen wir noch.
Da hatten sie einen Parachute, das war ein ganz nettes Album oder sowas, aber diese komische britische wie heißt denn diese, nenne ich Ballermann-Musik, aber es gibt so touristische Gebiete, wo die Engländer immer besoffen feiern oder sowas. Das ist die perfekte Musik dafür. Ich finde Coldplay ganz schlimm. Chris Martin ist ein ganz sympathischer Typ.
Aber der Schlagermove ist gut, ne?
Nein,
Machtwort zu sprechen.
Also ich finde, wir sollten nochmal wirklich eine extra Folge machen über campertaugliche Musik. Ich finde, wir haben das ja schon mal angefangen, so, ne? Was so unsere Lieblingssongs sind oder welche Musikrichtung. Ne, du hast ja bei der letzten Folge mich hier mit Klassikradio schön in so eine Schublade gesteckt, Henning. Verzeih ich die auch so schnell nicht. Aber,
Klassikradio und Lenny, wirst du geschafft.
Aber Nadine, wenn du Chris Martin zum Interview bekommst, dann mag ich ihn. Ne? Also das ist ganz klar. Also frag mal an. Und
dann ganz toll. Dann
ich sag
einmal.
Ihm das dann nicht, ne? Dass du ihn doof findest.
Ich finde es so beachtlich. Gerd ist ja sonst immer so sehr ausgeglichen und achtet immer drauf, die Schweiz zu sein.
Genau.
Und bei Musik wird er so richtig böse. Ja. Also da. Aber wir sind ja noch in dieser wilden Jahreszeit. Ne? Ja, wir drehen ja noch so ein bisschen durch. In Köln drehen sie ja sowieso
ja,
alle durch.
Ja, vor einer Woche war ja ungefähr dann der Beginn der lustigen Zeit. Jetzt sind wir so mittendrin. Jetzt bis Februar dürfen wir feiern und Party machen, uns verkleiden, lustige Sachen machen, irgendwie unser Funkmariechen spielen und all sowas machen. Und wo macht man das besser? Natürlich als in Köln. Gibt keinen besseren Ort. Und wir hatten in der letzten Folge über Wintercamping gesprochen. Und in dieser Woche machen wir Wintercampen, denn dieser Platz, den ich jetzt euch vorstellen möchte, der ist auch im Winter geöffnet und das schon sehr lange und zwar schon seit 1931. Ich spreche von Camping Berger. Das ist in einem Stadtteil von Köln und zwar im Süden Kölns. Das ist der Stadtteil Rodenkirchen. Direkt am Rhein ist der Platz gelegen und wie gesagt, seit 1991 wird der Platz jetzt in der vierten Familiengeneration betrieben, von der Familie Berger immer noch. Und der erfreut sich bester Gesundheit, wird immer gerne besucht und hat 4 Sterne bekommen, was für einen Campingplatz mitten in der Stadt eigentlich auch eine schöne Größenordnung ist. Also ganz kurz zum Platz. 250 Plätze hat er, 125 davon sind fest, das heißt so Dauercamper, aber sie haben 125 Plätze, da gibt es Tages- oder Urlaubs- oder Reiseplätze oder wie man auch immer das benennen mag. Das heißt, man kann da hin, man kann sich da irgendwie mit einem Wohnmobil, mit einem Anhänger, mit einem Zelt irgendwie auch teilweise direkt an den Rhein stellen und kann sich denn dort einen reinstellen, wollte ich gerade sagen. Man kann denn dort irgendwie auch ganz schnell mit dem Fahrrad.
So geht das, glaube ich, oder? Voll rein,
das Geile ist tatsächlich, wenn man Köln besuchen möchte und man ist ja sowieso, irgendwie hat den Bock, den Kölner Dom zu sehen, dann kannst du da parken und fährst dann mit dem Bus oder sowas, aber jemand auch mit dem Fahrrad ganz schnell in die City. Du brauchst eine Viertelstunde ungefähr mit dem Fahrrad zum Kölner Dom direkt. Also ist nicht die schönste Gegend drumherum, aber der Kölner Dom ist sicherlich ein Besuch wert, ist ja gleich beim Bahnhof. Ist jetzt nicht die schönste Gegend von Köln. Köln ist sowieso, finde ich, nicht die schönste Stadt der Welt, aber eine interessante Stadt.
Ist auch nicht die schönste Gegend, ne? Kannst du das nochmal wiederholen, Gerd?
Es ist ja so, also ihr wart sicherlich auch schon mal in Köln, also das ist jetzt sicherlich ein nicht durchweckend Postkartenmotiv, aber die Leute sind cool und das Nachtleben ist
das
cool.
Das will ich meinen.
Und man hat da irgendwie gleich Freundschaften fürs Leben. Klar, nächstes Wochenende ist vergessen, aber wenn man die Leute kennenlernt, das ist irgendwie gleich, du wirst in die Familie aufgenommen und das ist toll. Also ich, selbst als Nordlichtsach, also ich bin gerne in Köln. Man trifft da auch, wenn man da spazieren geht, gerne mal irgendwelche Promis, weil, keine Ahnung, ganzen Fernsehstudios sind da, also viele Filmstudios sind da. Man trifft da auch immer irgendwelche Comedians oder Schauspieler oder Musiker.
Rex Gildo.
Den nicht mehr, aber man findet da...
Hirtreiter im wirklich bürgerlichen...
Man spricht ja auch vom Hotel Savoy, wo dann die ganzen Promis immer absteigen und so, aber tatsächlich irgendwie dieser Campingplatz, man muss nicht mitten in der City sein, man fährt dann eben halt zu dem Camping Berger. Und was ganz toll ist, die haben dort, das nennt sich Rheinkilometer 681. Das heißt, der Rhein hat ja eine bestimmte Kilometeranzahl im deutschen Gebiet und das ist auf der deutschen Seite am Kilometer 681. Das ist ein wichtiger Begriff dort auch, denn auch das Restaurant heißt so, was dort ist, was sehr cool ist. Man hat da wirklich viele Möglichkeiten, irgendwie sich dann zu sättigen, ganz hübsch gemacht. Man hat da einen großen Spielplatz, in dem man ja auch seine Kinder irgendwie ein bisschen laufen lassen kann, wenn man selber irgendwie seine 12 Kölsch da sich in die Birne gießen möchte. Es gibt da einen sehr sauberen, sehr coolen Sanitärbereich, in dem man ja wirklich auch gut die Zeit verbringen kann. Die meisten Sachen, die ich dazu gelesen habe, ist, dass es ein perfekter Platz, um ein oder zwei Nächte da zu verbringen. Ich glaube, länger ist man da auch nicht so auf der Ecke unterwegs. Aber tatsächlich so, wenn man das ganze Sightseeing drumherum machen will, mit dem Camper von Norden in Süden, von Osten in Westen fahren will, ist das, glaube ich, eine gute, gute Zwischenstation. Wer baden möchte, der Rhein, da sollte man nicht rein. Es ist tatsächlich so, dass irgendwie, es ist zwar nicht offiziell, es ist zwar nicht offiziell verboten, aber es passieren immer wieder Dinge. Das ist, wie in Hamburg kennen wir auch, an der Elbe ist es nicht geil, da zu baden. Die ganze Schifffahrt, die da ist, das Wasser ist nicht in der besten Qualität. Also Badeurlaub ist es nicht, aber am Wasser stehen. Und das Geile ist tatsächlich, du stehst ja direkt, da ist auch so ein Sandstrand und du bist da wirklich so mit Beachgefühl, das ist ganz cool. Und du kannst dann auf die Stadt gucken. Das heißt also, über den Rhein hinüber siehst du dann irgendwie so ein bisschen die Stadt, hast trotzdem deine Ruhe, siehst du die Binnenschifffahrt, die da längs gurkt auf dem Rhein herum. Gefällt mir sehr gut so von der ganzen Lage her, von den Möglichkeiten her und ein bisschen auch mit Geschichte. Ne? Also das heißt also, wenn man sagt, wo warst du denn campen? Ja, auf dem ältesten Platz Deutschland. Das klingt ja erstmal so ein bisschen komisch und dann muss ein zweiter Satz folgen, aber sieht man ihm nicht an. Also das heißt also, es gibt ja so, man kann ja auch Angst haben, wenn man sowas hört. Ne? Oh Gott, haben die da noch so Plumpsklos oder was? Nee, ist alles hochmodern. Die Familie gibt sich da auch wirklich Mühe. Die beiden Betreiber, Susanne und Bernhard Berger, die machen das wirklich ganz, ganz liebevoll. Und die nächste Generation ist auch, glaube ich, schon am Start. Und also das heißt, also dieser Familienbetrieb wird auch noch eine Weile ein Familienbetrieb bleiben. Also ich kann das vielleicht mal als Tipp sagen, Weihnachten oder den Winter, warum nicht einfach in Köln verbringen? Warum nicht? Also da kann man auch sicherlich vielleicht sogar noch bis zum Karneval durchfeiern da. Das kann man gut machen.
Also mit Fritzberger haben die nichts zu tun?
Nein. Oder doch? Nein. Das ist nur ein Zufall, glaube ich, in dem Fall. Wobei, ich kann es nicht beschwören. Ich kann jetzt meine Hand nicht für ins Feuer legen.
Die Berger-Dynastie wurde gegründet in Köln. Ich habe eine schöne, schöne Geschichte. Ich hatte es gab mal diese Dimexco, die ist ja jetzt ein bisschen abgelöst worden von dieser Messe Online Rockstars. Und ich bin dann mit meinem Bulli runtergefahren und habe mir auch einen Campingplatz genommen, direkt am Rhein. Und bin dann immer mit dem Fahrrad reingefahren zu der Messe. Und das war so geil, weil du bist morgens vor diesem ganzen Trubel und diesem ganzen Wahnsinn einfach, hast dann gefrühstückt und fuhrest dann den Rhein entlang. Also ich habe da nur schöne Erinnerungen. Das war richtig cool. Und ich war mit meinem Bruder einmal da. Und der so typisch norddeutsch und etwas wenig feinfühlig.
Der sagt das Gleiche von dir.
Wir waren beim Heurigen oder was auch immer, wie der da geheißen hat, am Ring. Und dann hat er gesagt, Junge, ich habe so Durst, kannst du mir mal ein großes Kölsch bringen? Und dann guckt dieser stolze Kellner ihn an, und er sagt, was willst du? Und dann sagt er, ich hätte gern ein großes Kölsch, ich habe doch bestimmt ein größeres Glas, mach mir mal ein großes bitte. Hier nicht so ein Reagenzglas. Ey, der Typ kommt wieder und was bringt er ihm? Zwei Kölsch. Hier hast du ein großes. Das war so geil.
Ich will mal ganz kurz zu den Preisen sagen. Das heißt, ich hatte ja schon von den Hotels gesprochen in Köln. Also der Grund, warum man auf den Campingplatz geht, könnte auch eine Preissache sein, weil ich glaube, günstiger kannst du denn auch in Köln keinen Urlaub machen. Du zahlst irgendwie als Erwachsener 10 Euro, ein Wagen kostet extra oder sowas. Aber sagen wir mal, zwei Erwachsene mit dem Auto und einem Wohnwagen und Strom, da zahlst du unter 40 Euro. Oder zwei Erwachsene mit zwei Kindern, Auto, Wohnwagen und Strom, bist du bei knapp über 40 Euro. Das ist also von daher, glaube ich, eine ganz coole Sache, dass man dort dann auch relativ günstig so einen Stadtbummel machen kann. Also Nadine mag das ja, du hast es ja auch schon mal erzählt in der letzten Folge, dass du das im Winter auch gerne mal machst, dass du irgendwie, statt in die Berge zu fahren, vielleicht mal Städte besuchst. Also vielleicht fährst du einfach mal dahin, wenn du Köln sehen willst.
Haben die auch andere Unterkünfte als als jetzt, dass man sein eigenes Zelt oder sein eigenes
Ja, die haben tatsächlich auch noch so ein Gästehaus. Das heißt, du kannst dort dann auch tatsächlich auch nochmal, wenn du möchtest, irgendwie nicht im Wohnmobil oder im Wohnwagen schlafen. Das heißt, du kannst noch wirklich mit einer vernünftigen Heizung dort die Zeit verbringen. Das geht auch alles, ja klar.
Aber mir erzählte lustigerweise gerade eine Freundin, dass sie nach Köln wollte mit ihrer Familie und selbst die Jugendherberge sollte für 2 Nächte 380 Euro kosten. Sie sind da nicht gefahren. Von daher, vor dem Hintergrund, das, was du gerade sagtest, 40 Euro.
Na gut, die Unterkunft ist teurer, ne? Also die Unterkunft ist teuer, das heißt, also
gut, jetzt, ja, aber der Campingplatz, genau. Ich glaube, der Zoo ist schön in Köln. Übrigens.
So, haben wir was. Also siehst du, man kann also auf jeden Fall auch mal was Schönes da finden. Das ist nicht nur eben halt der Spaß und die Leute, sondern der Zoo ist auch ganz schön.
Der ist auch schön.
Genau, das ist Köln. Also von daher, vielleicht fahren wir ein bisschen, machen wir ein bisschen Karneval im Frühjahr, so, und machen wir da ein bisschen Halligalli. Ich war noch nie in Köln auf dem beim Karneval. Wart ihr das mal? Habt ihr da mal mitgemacht? So 2-3 Tage wilde Zeit?
Ja.
Nope.
Zweimal.
Und?
Ist verrückt. Also ist Ausnahmezustand, ist zum Teil sehr kreativ und zum Teil auch sehr lasziv. Also ist alles dabei. Ich habe das sehr genossen. Wir sind natürlich, wie sich das gehört, als Matrosen dort aufgelaufen. Ich werde es nicht vergessen, eine Freundin von mir damals hatte sich mit ihrer Freundin zusammen die Mühe gemacht, wo Gerd, du kennst sie auch, die haben sich als Pan Am Stewardessen verkleidet und zwar in so hellblauen Kostümen mit so einem kleinen Schiffchen, so wie wir es auch aus dem Film Catch Me If You Can oder When You, If You Can, ne? mit Leo. Dem können wir auch nochmal herzlichen Glückwunsch
Happy
sagen.
Happy Birthday,
Leo. Ja, schon so eine Geburtstagsserie, genau. 50. Ich glaube, das war auch ein schönes Fest. Vielleicht genauso geil wie der ganze Karneval zusammen. auf jeden Fall haben die dann auch diese Atemmasken dabei gehabt, die oben aus den Compartments rausfallen, wenn hoffentlich nicht der Druck abfällt. Und es war ein puppenlustiger Abend. Die haben dann immer mit diesen Atemmasken da rumgemacht. Und ja, schön. Also war gut. Aber ist natürlich auch eigentlich nur, nicht nur, aber was mich ein bisschen gestresst hat, war, wenn du in die angesagten Läden rein möchtest, dann musst du da wirklich morgens, also als Touri jetzt, als Norddeutscher und auch als Local, wenn du nicht wirklich Connecte zu dem Laden hast, musst du da um 6 Uhr anstehen und rein. Weil sonst ist die Tür zu. Die Stadt ist so voll mit Feierbiestern, dass du nicht mehr reinkommst. Du kannst natürlich dich auch treiben lassen, aber wenn du in einen der angesagten Läden möchtest, ja, dann musst du da halt morgens anstehen. Und ich werde es nicht vergessen, ich stand dort mit meinen Jungs, wir haben auch irgendwie dicke Jacken angehabt und um uns rum standen Frauen, die hatten so Zimmermädchenkostüme an und die müssen sich totgefroren haben und hatten schön einen halben Liter Dose in der Hand und haben gewartet, bis sie da rein können.
Großes Kölsch, ne?
6 Uhr morgens haben wir da angestanden. 6 Uhr morgens.
Also ich muss ja in meinem Kalender auch immer so Sachen wie Karneval oder wie auch das Oktoberfest eintragen, weil ich ja immer mit irgendwelchen Leuten auch in anderen Regionen zu tun habe, so telefonisch, Zoom-Calls oder was auch immer. Und ich weiß ganz genau, du brauchst jetzt zum Oktoberfest in der Firma nicht anrufen. Du brauchst nicht auf eine E-Mail warten. Und beim Fasching genau das Gleiche. Karneval ist genau das Gleiche. Das heißt also, dass ich da einfach weiß, okay, die ganzen Kölner Kontakte und aus der Region, vergiss es. Du brauchst dich da jetzt nicht melden. So, das ist alles gut.
Ja, geht uns ein bisschen ab, diese extra freie Zeit.
Vielleicht, aber vielleicht sind die auch deswegen so ein bisschen lockerer.
Fair.
Als wir im Norden.
Manchmal. Die da unten,
ja, meinst du? Vielleicht ist das so. Vielleicht sollten wir uns hier auch mal sowas überlegen.
Nee, da bin ich lieber kauzig. Ganz
Ja, genau.
Ja. Aber sag mal, Nadine,
aber dann auch Matrosenanzug.
Kauzig, sag mal, man hört ja manchmal, dass einige Promis so sehr kauzig sind. Und du hast es, glaube ich, jetzt gerade mit jemandem gesprochen, der alles andere als kauzig ist, oder? Der dann irgendwie, also ich habe mal ganz reingehört, das ist jetzt so total sympathisch. Also kauzig kann ich da nicht hören. Ist das so?
Nein, absolut gar nicht. Nein. Ich wollte auch gerade schon sagen, vielleicht, also beim Karneval wäre ich nicht dabei, aber wir können ja mal Konzerturlaub in Köln machen. Ja. Genau, dann sind wir beim Thema Musik. Auch Maximo Park haben nämlich gerade in Köln gespielt. Die Tour ist leider vorbei, aber Paul Smith hat mir verraten, dass eventuell nächstes Jahr Nachschlag kommen könnte. Also könnte sich auch dann ein Städtetrip nach Köln mal lohnen. Aber nein, genau, ich habe mit Maximo Park gesprochen. Ich liebe die ja seit jeher. Das absurderweise ist das erste Album jetzt nächstes Jahr 20 Jahre alt.
Wow.
Ich Ja, oder? Genauso habe ich auch reagiert, als ich das gelesen habe in der Interviewvorbereitung. Ich weiß gar nicht, wo die Zeit geblieben ist, weil das kommt mir wirklich so lange nicht vor. Und ich habe, das darf man eigentlich niemandem erzählen, die Band in diesen 20 Jahren 27 Mal gesehen. Und ich bin ihr nicht hinterhergereist. Also,
du bist doch Fan, oder?
Die haben einfach auf so vielen Festivals und so auch gespielt, dass man sie immer mal wieder gesehen hat. Jetzt hatte ich das Vergnügen, mit Paul über das neue Album von denen zu sprechen. Und ich würde sagen, da hören wir jetzt mal rein.
Zeit für Musik. Mit Camperwoman Nadine.
Awesome. Thank you so much. Cool. We'll start with the interview. Mm-hmm. And I'll say, so the whole podcast is going to be about 45 minutes, an hour usually. Mm-hmm. And the guest interviews we have are, 10 minutes.
Yeah.
So, yes. Hi, Paul. Hello. Nice to have you on Camperman.
It is a pleasure to be on Camperman.
How are you?
Good, actually. Yes, we're in the middle of our tour at the moment. And as we speak, it'll be over by the time this podcast comes out, probably. But we did the UK and Ireland leg of our tour, and at the end of it, I got COVID and didn't realize that was happening, but I felt a bit under the weather. And then the final two shows, which were hometown shows in Newcastle, were extremely difficult. I still didn't know I had COVID, but I was flat out. And then we had 1 week to recover.
Oh, no.
And then it was time to come out to the rest of Europe, and thankfully, the shows have been going well so far, and people seem to like the new material, which is always something that makes me feel good, makes you feel like you're doing the right thing with your new record. And so, yeah, feeling very good. Thank you.
Your new album came out in September, and when I was doing my research, I realized it's actually been 20 years since you released your first single.
That's right.
Do you sometimes wonder where time's gone?
A little bit. I mean, sometimes it feels like, a lot of time has passed and there's definitely a lot of water under the bridge. But on the other hand, yeah, it feels like we're just still in the sort of our prime, like I feel like we're getting better as songwriters. And that is usually the way it goes with art. To me, pop music is art. And my friends who are visual fine artists, they get better and better at what they do. But pop music has a sort of a backwards version of that. So people tend to, they get sick of it, or they run out of ideas, or they try and recreate the same idea to earn money. Lots of different reasons. I've no idea why, but I want to get better. I want us to learn from our mistakes. I want us to try new things with each record if possible. It feels like the 20 years, I know that it is a long time. I'm aware of it. But it doesn't feel like that. And it just goes to show how fluid life is. Life just is one continuum. However, we can break it up and go, well, we've done 8 albums in 20 years. I've done 3 solo albums. I've done 2 collaborative albums. And so I can kind of break it down into eras. But that's not how life works. And everything kind of spills over into the next era, which reminds me of a book that I've read fairly recently called The Years by French, I think she won the Nobel Prize for Literature, French author Annie Ernaux. And it's this kind of amazing book where she talks about her life and world events that have happened to her over, I guess she wrote it maybe when she was 70 or something like that. And she's maybe 80 now. And yeah, it's got this amazing sort of span of things. And it just, to me, it sort of made me feel how life isn't boxed off and able to be, put into these little categories. It's just this flow, and some things come back. There's a kind of return to things. And that feels like my life as well. The things that we feel individually are linked to the bigger world, and our lives are complicated and they go by very fast.
You said you want to get better.
but there's a line in favorite songs on the new record. My best years are behind me, but I'll be damned if I'm giving up.
Absolutely. Well, this is the. I thought it would be funny to open a song like that, and then when it came to putting out as the first, as one of the early songs on the record. I mean, yeah, it was the first song that people heard from the record, and as a sort of, you know, becoming a middle-aged man, still making pop music, I thought it would be slightly funny at least. And also there's, you know, a defiance to it and the idea of, you know, people may think my best years are behind me. I don't. But on the other hand, I also know that that's true from a physical point of view.
Physical point,
you know,
of view, it is.
Scientifically, we are, you know, downhill. Declining from whatever it is, 26 or something, I don't know.
Yeah.
And so, you know, you look back at your life and go, wow, yeah, I had all this energy. I had, you know, the physical, you know,
strength.
Peak and it's gone. And it, you know, it's, I think a lot of our songs are dealing with reality and not trying to varnish it and hide things. It's kind of like saying, yeah, this is, life is a lot of different things all at once. And, you know, it reminds me a bit of the opening lines on our second record, which was the song Girls Who Play Guitars. And it says, you've been with me a year to the day, 365 days watching me decay. You know, this is life. You know, we are shedding our skin very slowly. And yeah, I think our songs hopefully have an urgency because of their willingness to reckon with time and with the finite nature of our own lives, which gives us if that doesn't give you an urgency, I don't know what will.
I mean, I guess people could argue, you know, that the hype, the first two records maybe had is over, but still, obviously you're still around 20 years later, which gives you a point. And also I was thinking, like, you won't stop, but maybe also you can't. I know, I mean, you've got your home studio, you've got all these other projects you mentioned. Can you not stop? Is it not an option?
Certainly not. No, I don't feel, I mean, I haven't had a holiday in a long time. And I treat being on tour a little bit like a holiday, you know, when I'm not working, you know, extremely hard on stage to for the audiences, really, to bring them in and to give them everything that I have. You know, I spend my days walking around. You know, today I went to the Hamburg Kunsthalle, and yesterday I went to a few record shops and the St. Pauli Stadium, and just wandered the streets and went on the U-Bahn. And just to me, I'm quite lucky in that respect, that I feel, even though it's not like a rest, I see so many things that stimulate me and give me inspiration. And I feel like, I can then go into the next project, if you want to call it that, whatever it might be, with a full, you know, full energy and excitement to do it. And I mean, again, I feel like life is short, and I feel like I want to do so many things and make so many different types of record. And I have thought to myself, am I repeating myself? Am I running out of ideas? In which case I should stop. I don't want to do that. You know, I'll find something else to do. But each time I think that, something else comes along and goes, oh, this is interesting. This feels sort of like something new. There is part of me that can't stop, but I also want to stop if it's not good. And there are other lines on the record, like, I mean, the end can be as good as the start. If the end is not as good as the start, I will be the first to depart. You know, that whatever relationship it might be, this is it. You need to sustain that. But to me, that's less negative and more positive. It's like saying, I will fight to make things good. I will keep trying for things to be great, whether it's the end, the middle, or the start of something. And it, you know, you can obviously apply that to our band as well. You know, that certainly the in terms of the mass audience, the first two records were talked about, played on the radio, and again, pop is so fickle that inevitably that you can't sustain that unless you are one of the big boys, you know, like the Coldplay or whatever kind of, you know, measure of your yardstick of success is, Taylor Swift, whatever it is. It's, there are only a few people who can pull it off and are allowed through the sort of eternal gateway of stardom. And, you know, it was almost never meant to be for our band. You know, I don't know why we had a larger success than what we have now. You know, we have a really strong, solid fan base who know what to expect, and they know that we will do the odd the odd thing, the occasional odd thing to wrong foot people. But we also love songs. We love melody. We love lyrics that you can relate to, as well as hopefully that stimulate you intellectually. But they are emotionally driven pop songs ultimately. And, you know, I believe that anybody could listen to our new record and love it. But I also know that that's virtually impossible. You know, the hype goes somewhere else very quickly. And to still be here 20 years later is great. You know, I feel lucky to have a career in music. And that's another reason why I don't want to give it up, because I want to do this forever. But again, I love music so too much to come up with something mediocre. Again, in the final song on the record, it says, you know, when this stops being fun, I won't hesitate. I'll run. You know, complacency is not for me. There's nothing worse than mediocrity. I'm just writing my own obituary. Because, you know, some people will think it's mediocre. I'm, you know, it's me laughing at myself. Yeah. But, you know, this is our band. It is self-reflexive. And self-reflective as well. You know, there is something where I, as the narrator of the songs and writer of the lyrics, I am trying to investigate my life all the time, for good and for bad and for fun and for melancholy. And, you know, if I feel like that well runs dry somewhere along the line, it would be, I'd love to think I'd have the foresight to
clear
say,
to your
no, we've tried to make another record and it's not as good as the other ones, so that's okay. But to me, I think there's a consistency to us that I feel strongly about. And, you know, everybody in the band will feel differently about each song, each album. But I've maybe because I'm so connected to the lyrics and I sing them, singing is a very personal means of expression. I feel like perhaps I don't have the sort of detachment than even other people in the band have. So to me, it feels like a consistency, and that's what we reach for every time. Just does it live up to our own expectations of ourselves? Anyway.
Talking about doing something else, what do you do if you don't make music, if you're not in your studio and you're not touring?
Well, I mean, I read a lot. I used to watch more films than I do now, but since my daughter was born, going out on a night is very rare thing. And if I do go out on a night, it's to a concert. And
yeah,
that's
I know what you mean.
Yeah, that's my thing, because you can't recreate that buzz of a concert. Whereas you can watch stuff at home, and I believe in the cinema. I believe in going into this external place, but I know that it's temporary and it will come back. And sometimes, you know, during the daytime, I'll go to a movie, but I've kind of, moved more into reading. And I love listening to music. You know, when I go home, I put music on. But since we're on Camperman.
I was going to say, I heard you.
Yeah.
No, go ahead.
One of the other things that I like to do is to be in nature and go for walks. And I find it calming. I'm not sure my daughter does. So that's that, you know, you have to choose your moments. But one of the things that we love to do is go to National Trust properties. And in the UK, there is a charity that looks after a lot of the historic outdoors and, I guess, stately homes, monuments. The National Trust has so many different things. There's another thing called English Heritage, which you can join. And so we've joined the National Trust, and it means that we go for whatever it is, £100 a year or whatever, we end up going to lots of different places. And
can you name a few?
Well,
what kind of places, you know, especially like around where you live, for example, where do you go?
Well, one of the main places that me and my wife love is a place called Cragside. And it was the sort of, it's not a stately home because it was built a little bit later. It was built in the sort of late 1800s and then was kind of built upon by a guy called William Armstrong, who was, amongst other things, an arms dealer, an engineer. And it was the first hydroelectric powered home in the UK, I believe. And so there's a lot of kind of scientific interest there. You can watch the hydroelectric stuff being, you know, you can watch the water generating the energy. And it's also a very, they built upon this kind of little country house not that little, but they built more and more onto it, and they built in the arts and crafts style. So when I was at university, I did art history, mm-hmm. amongst other things, and we studied the arts and crafts movement. And so there's like William Morris wallpaper in there. They have an art collection of the that corresponds to the arts and crafts movement. So there are interesting internal aspects to it, but the estate itself is incredible, and it's kind of quite hilly, so you can do a good climb up to where the playground is. There's a playground on the other side, and
so win-win. So, daughter,
yeah, exactly.
Heavy.
That's how we get. That's how we actually do some exercise.
Should we go to the playground?
So that's kind of that makes things a bit easier to do that. But there's a big lake out the front of it, and another smaller sort of lodge, which is now the cafe area, and there's stables there. Which are all, not, they're not in use, but you can have a look around them and again get a flavour of this other time. But it's got this beautiful bridge that goes across a sort of ravine, and Lady Armstrong was a very sort of forward-thinking in terms of landscape gardening. And so there's a rock garden that ascends up this crag. So the house is built on a crag, on this big bit of rock that's out of the side of a big hill. And you can climb, as I say, you can climb up through the rock garden, which is a little bit, you know, you've got to watch your step. You could fall and slip down a little bit. And so, yeah, for us, it's kind of, it's magical, even though it was designed by Armstrong and his wife. And in Newcastle city centre, there's a place called Jesmond Dean, which was actually given to the Armstrongs as a wedding gift. And it's this this beautiful kind of valley that they used as a sort of, not a template, but like they landscaped this whole area before they did Cragside. And so it was a kind of it was their sort of guinea pig, if you like. They practiced on this place, and it's lovely. Again, it's got this beautiful Armstrong bridge, that beautiful iron bridge that goes across it, and they have food markets there once a month, and it leads over to from one kind of suburban bit to the next, from Jesmond to Heaton in Newcastle. And so you can go for a walk in the city in this beautiful dean, and there's water running through at the Ouseburn. I think the Ouseburn goes through Jesmond Dean. And I'm getting confirmation from Andrew Lowther, our bass player over there. And to me, you know, there's like a little waterfall in there, and that's quite close to our house. And so in the pandemic, Jesmond Dean was a real sort of balm for the soul, you know, in terms of not being able to go very far and yet having this beautiful bit of nature in this sort of very close to the city centre. And so, yeah, the two places that I really love are connected. And, you know, with it being a National Trust property as well, it has, in all of these kind of places that they do it, there's a stately home called Gibside, which is really nice to go to. Again, the playground is great at Gibside, which is very important.
Yeah.
And so when my daughter was younger, I would take her there, and she would be excited to go, and it was nice to be out of the house and outdoors. And they all have scones. Do you know what a
scone is? Yeah, of course.
So, yeah, there you go. So you can go and get a scone and... Yeah.
Get, be happy.
Yeah, my daughter loves scones, so that was lucky that there was something that she liked to have as a treat. And so we'd get a scone, we'd get some jam and cream on it, and I'd have a little Coca-Cola, a little whatever, Coke Zero, and she'd have a little apple juice. And it's still the same, you know, like when we go and we still have these, just a nice time in these sort of stately homes. There's another one on the way to the sea. The sea is very close by.
I was going to say, I was almost in Newcastle this year because we went to Scotland with our camper van.
Oh, yeah.
And the ferry went from Amsterdam to Newcastle. So I saw it but you know, I just saw it from the ferry. We didn't have time both ways. But yeah, I was a bit sad because I would have loved to see it. Especially the beach looked really nice from the ferry.
It is. This is the thing. Like, it's a beautiful bit of coastline, and on the way to there,
which people don't expect, I think, in Northern England.
Even our manager, we've got two managers, and one of them's Italian, and they live in London. And, you know, they come up to Newcastle and have done for 20 years since they've, you know, since they've been looking after us for that amount of time. But I remember saying to our Italian manager once, oh, you know, he said, what have you been up to today? I said, oh, I've been to the beach, you know,
and he just laughed.
He was like, oh yeah, the beach, eh? And I was like, it's beautiful, man. You know, it's not as cold. It's not as warm as you might want it to be sometimes, but it's, yeah, it is an area of outstanding beauty. And my mother, she actually got a caravan there recently, so that we could all, and my brother's family, we could, you know, go and have a nice time and stay there for a few days at the weekend.
Right on the beach.
Well, I wish it was.
No, but like,
but it's very close. Yeah, it is close.
Yeah.
And so to me, yeah, it's very nice to go and you feel away from real life, and you're only half an hour drive, 25 minutes from the centre of Newcastle where I live, and so yeah, on the way to the sea, there's another place called Seton Delaval Hall, and again, this grand family lived there, and they have with all National Trust properties, they have information about the people who lived there, and you know, had all of these kind of Victorian parties, and you know, obviously it's like affluent, you know, the people who have either, you know, fallen into ruin or have bequeathed their property to the National Trust. There's a lot of interesting historical things around these places, as well as them being kind of beautiful.
Beautiful.
And it's
nature,
nice. Yeah, it's nice for working class people to be able to to wander around these old places.
Mentions
now.
Them, yeah. Is this the first camper van in your family, or have you done anything like that before when you were small or something?
Yeah, well, when I was small, my nana, my grandmother, she had a caravan in Whitby, which is in North Yorkshire, so not far away from where I come from, about an hour and a bit away from, I'm from near Middlesbrough, and that's kind of in the middle, it is Middlesbrough for a reason. It's kind of between Yorkshire and Newcastle, and it is the midpoint, and so I feel like my mother wanted to have the caravan because she knew how nice it was for us to be able to go on a little holiday from time to time. And obviously my nana would be at the caravan by herself. And so my mum sometimes goes to the caravan, but it's been very difficult after the pandemic, and getting around has been very different. So yeah, it's kind of interesting how these places change. You know, we still use it a lot, but I would like my mother to use it a bit more, but that's just the way things go.
Yeah, but it's great to have it so close as well.
It is.
You know, yeah.
It is. I mean,
like a little weekend getaway.
Well, exactly. I mean, it has crossed my mind that I could just go there and write, you know.
True.
There's no, like, you can buy internet, but she hasn't bought any internet for it. And obviously we can use our mobile phones, but it's that idea of it being a kind of a separate place where you're not connected to all of the hustle and bustle of everyday life. So yeah, it's one of those little, especially with just a kind of a family thing, you know, something where it feels special because you're doing it with your family, even though it's cold on a night and there's, you know, it's just a kind of tin sort of shed at the edge of the country. There's a bit of an adventure there, you know, especially a kind of controlled adventure. I think I'm not that adventurous. I like that idea of it, being able to lock the door and go home.
All right. Now, we talked about your album that's out. You mentioned the tour that's sort of almost coming to an end. What's next for you next year?
Good question. Well, I mean, it's 20 years since the first record next year.
Next year, true.
And people often say, you know, can you reissue it? So maybe it's time for that kind of thing as well, and to sort of
maybe
say
maybe an anniversary tour.
Well, you never know.
You never know.
So there, you know, that would be an interesting idea.
Yeah.
So yeah,
you can credit me.
Yeah, there you go. You've planted the seed into my mind. But yeah, I think we don't look back very often. We did it when it was 10 years, and that felt like a long time for a band to be in existence and to have put out whatever that was, 5 records at that point. And so for us to still be around and hopefully making good music, it's, you know, I think that's important to me. As long as I feel like we are evolving and moving forward, I don't mind paying service to the other stuff, you know, because I believe in it. You know, if again, if I didn't really like our first album or the next one or whatever, I wouldn't feel comfortable with doing it. But I want the songs to live on, and I want them to have a new life. With, I mean, at the concerts, I see so many younger people getting into our music that it makes me feel like, yeah, it's okay to look back every now and then. And you know, you've got to do it the right way if you feel comfortable with it. So, yeah, I mean, I wouldn't want to play our first album in order, because we did that on the 10th anniversary for, you know, 3 or 4 shows in Deutschland, mm-hmm. and maybe four or five in England. So it felt a short amount of time, and it felt fun. That's the main thing. And everybody loved it. So let's see what happens next year.
Okay. Yeah. I keep my eyes open. I would come either way.
All right. It's a promise.
Yes. Thank you very much for taking the time.
All right.
We'll see you next year.
Thanks, Sharon.
Thank you. Bye-bye.
Thanks.
Camperman, auch online. Unter camperman.de.
Mensch, Nadine, du hast sie jetzt 20 Mal live gehört und jetzt 27. Zum ersten Mal getroffen. Wie viel? 24?
27.
Oh komm. Ja. Und wie war das? Warst du aufgeregt?
Ich habe die ja schon zigmal interviewt. Also beim ersten Album schon tatsächlich. Gelogen, beim zweiten. Also zu jedem Album bisher habe ich sie getroffen. Ich bin da nicht aufgeregt. Nein, und ich habe sie auch nicht 27 Mal gesehen, weil ich der Über-Über-Über-Fan bin, sondern das hat sich halt irgendwie auch so ergeben. Ne? Bei Festivals haben die überall gespielt und so. Aber ich wollte es an dieser Stelle natürlich nicht vorenthalten. Aber nein, Paul Smith ist immer super sweet. Es macht wahnsinnig viel Spaß, mit ihm zu sprechen. Wie ihr gehört habt, erzählt er auch gerne und ausführlich. Aber es macht auch Spaß, ihm zuzuhören. Und was ich auch interessant fand, ist, dass er tatsächlich ja auch so ein bisschen erzählte, dass er eben selber viel gerne in der Natur ist, dass er selber also den Wohnwagen in der Familie hat und so. Das hätte ich tatsächlich bei ihm gar nicht gedacht. Er ist immer so mit seinen schicken Anzügen und seiner Melone, und da sagt man Melone, ja, ne? Also mit seinem Melone unterwegs. Ist eine Melone, ja. Den stellt man sich irgendwie nicht so vor, ja. In dem Wohnwagen seiner Mutter. Aber tief in uns drin sind wir alle Camper.
Was fasziniert dich an der Band am meisten?
Ach, ich mag sie einfach. Ich kann jetzt gar nicht sagen, dass mich eine Sache besonders fasziniert. Ich habe tatsächlich das zweite Album, ist für mich, das kam raus 2007, als ich gerade nach England gegangen bin. Für ein Jahr habe ich da gelebt. Und das mit diesem Album verbinde ich London. Also wenn ich die Songs davon höre, dann sitze ich sofort wieder in der Küche meiner besten Freundin in Camden. Das Album und das eine von Kings of Leon, das sind so die Platten, die mich sofort dahin katapultieren. Und ich muss auch gestehen, dass ich jetzt so bei den letzten Alben dann manchmal auch nicht, da kenne ich jetzt auch nicht jeden Song und habe vielleicht auch mal ein bisschen den Anschluss verloren. Aber wenn die spielen, dann gehe ich immer wieder hin, weil die live einfach auf der Bühne auch so eine Wahnsinn, also der Sänger hat so eine Präsenz auf der Bühne. Und weil ich einfach mit diesen alten Songs auch so viel verbinde. Also ich mag die einfach, die haben bei mir so ein Stein im Brett und das wird auch nicht mehr weggehen.
Schön. Ja, ich kann das nur bestätigen. Bühnenperformance ist unglaublich und ich habe die auch ein paar Mal live gesehen. Ich habe die neue Platte noch gar nicht gehört, aber ihr habt mich ja jetzt auf den Geschmack gebracht. Herrlich. Das wird doch der Herbst-Soundtrack. Was sagt denn hier Herr Chopin dazu hier gegenüber?
Meinst du mich?
Ja, der.
Ach so, ja.
Nee, der heißt ja Chopin. Das ist ja ein Pole gewesen.
Ja, genau. Ich höre gespannt zu und bin sehr demütig und das ist auch gut so. Ich kann auch meinen Mund halten. Ich muss gestehen, ich kann dann bei denen nicht wirklich mitreden, aber da, wenn Nadine von in 20 Jahren 27 Konzerte, richtig? Oder 27? Mhm. Ja. Mhm. Dann müssen die was können. Ja. Also bei mir ganz oben auf der Bucketlist und mehr sage ich jetzt nicht.
Cool. Okay. Schön. Und auf welchen Weihnachtsmarkt gehen wir jetzt?
Was Reinhard hinterher sagt. Achso, sorry.
Nee, sag mal. Was?
Nee, dann bin ich gespannt, was Reinhard hinterher sagt, ob ich ihn vielleicht überzeugen konnte von dem.
Ja. Wenn es jemand hören möchte.
Aber wir waren jetzt, Tanzvideo hochladen.
Wir waren schon beim Weihnachtsmarkt. Genau. Das war jetzt das nächste.
Ne? Genau. Ja, ist ja Zeit jetzt für Weihnachten, ne? Ja.
Ich finde es ja noch nicht, aber.
Nee?
Für mich beginnt das mit dem ersten Advent.
Okay.
Ich bin auch, ich finde es ganz schlimm, ich sage das jetzt auch so, dass im August schon Lebkuchen irgendwo beim Discounter irgendwie ausgestellt sind. Aber da bin ich eigen und ich weiß, ich bin da so ein bisschen
Okay.
Ein bisschen Miesepeter.
Dann machen wir es mal so, dann machen wir mal Folgendes. Also damit dann deine Miesepetrigkeit dann irgendwie wieder verschwindet, dann ist es hier jetzt eine ausgesprochene Einladung. Das heißt also, hier in Lüneburg ist wohl mit einer der schönsten Weihnachtsmärkte. Und nach dem Totensonntag, also nach dem letzten Sonntag im November, beginnt ja die Adventszeit. Und erst dann machen ja auch die Weihnachtsmärkte regulär auf. Dann lass uns doch mal hier auf dem Weihnachtsmarkt treffen. Und lass uns einen
alkoholfreien
Glühwein trinken hier.
Ich nehme nicht mit, Reinhard.
Sehr gerne, unbedingt. Um das nochmal klarzustellen, ich bin ein großer Fan von Weihnachten. Aber eben alles zu seiner Zeit.
Nicht Anfang November, ne? Hier bei uns vor der Tür, Santa Pauli, der hat jetzt tatsächlich am letzten Montag oder so eröffnet. Letzte Woche Montag eröffnet. Also ich bin gedanklich auch noch nicht bei Weihnachten. Ich finde auch dadurch, dass der Herbst so mild war, der September so schön war und so, ist Oktober auch so mild. Also ist man irgendwie noch gar nicht so in Weihnachtsstimmung. Aber
danke, genauso. Und ich setze noch einen drauf, deswegen, ich hasse auch Silvester, nicht weil Harald Junke das richtig sagt, da saufen auch die Amateure, sondern weil ich da noch in Weihnachtsstimmung bin. Und ich feiere Silvester eigentlich immer gern so in mich gekehrt oder so auch ruhig mit Kerzen und
Schuppen.
Der vielleicht weniger, aber einfach
ein bisschen
einfach mit Licht schön, und Wärme. Und okay. Das ist für mich eher noch die verlängerte Weihnachtszeit. Ich meine, letztendlich geht es ja auch. Ja. Ne? Wir wissen, wer so ein bisschen mal zuhört, am 6. Januar, ne? Heilige Drei Könige.
Ganz kurz zu dem Weihnachtsmarkt oder dieser Wintermarkt, St. Pauli, da, von dem sprichst du ja, Nadine. Das ist ja nun wirklich etwas, da wird einem innen und außen warm. Das heißt also, wer möchte, kann dort irgendwie auch viele Attraktionen, die man so beim Kiez verortet, auch direkt auf dem Weihnachtsmarkt sehen. Im Zelten gibt's Tanz an der Stange, leicht bekleidet oder ohne Kleidung. Oder man kann sich mit Bringseln in den Tannenbaum dort hängen, die, sag ich mal, Körperteilen nachempfunden sind, um das mal als versucht, jugendfrei auszudrücken.
Schön ausgedrückt, ja.
Das ist schon sehr witzig. Gibt es das Zelt noch mit dem
keine Ahnung.
Das haben die.
Das letzte Mal, dass ich da war, weiß ich nicht.
Keine Ahnung. Nee, das haben die nicht mehr. Nee. Ich glaube, das ist nicht mehr erlaubt oder gewollt. Aber wie dem auch sei, direkt auf dem Spielbudenplatz in Hamburg City ist ein Weihnachtsmarkt, wo Mulch ausliegt, wo ihr rumlaufen könnt. Wenn ihr in Hamburg seid, auf jeden Fall eine Reise wert. Wenn man da jetzt Nachbar ist, ist das natürlich immer ein bisschen limitiert. Das hatten wir in Köln, glaube ich, auch, wenn Karneval ist, mögen auch nicht alle. Aber was ich nochmal fragen wollte, ist, ich meine, jetzt steht ja dann immer noch das neue Jahr vor der Tür. Habt ihr Pläne? Nächstes Jahr, Bucketlist, irgendwohin. Ich möchte gerne. Wollen wir mal mit der Ladies first. Nadine, was hast du denn, nachdem du jetzt schon fast die ganze Welt in einem Jahr bereist hast, was hast du vor?
Pläne noch nicht, wenn dann eher Wünsche. Ja. Ich würde tatsächlich träumen von Norwegen.
Okay.
Am liebsten ganz, ganz, ganz nach oben auf die Lofoten. Genau, weil so den Süden von Norwegen, den kennen wir schon, damals zwar mit dem PKW noch bereist, aber ich würde wahnsinnig gerne auf die Lofoten und ich glaube, wir haben das auch schon jetzt in den letzten 3 Sommern immer mal angedacht und dann habe ich immer so mit den Urlaubstagen, die wir hatten, mir eine Route aufgeskribbelt und habe jedes Mal wieder gemerkt, es sind einfach nicht genug Tage, weil das ist halt einfach nochmal richtig, richtig, richtig weit weg. Also man guckt sich das auf der Karte an und denkt, ach, das geht ja, aber das sind halt irgendwie, ich glaube, von Oslo 16 Stunden oder sowas auf die Lofoten. Nochmal Fahrzeit. Genau, und die muss man ja auch wieder zurück.
Ja, leider. Zurück muss man auch irgendwie, genau.
Ja. Und dann denkt man so, ach, wenn ich so weit schon im Norden bin, dann könnte ich ja auch nochmal ins Nordkap. Aber da sind halt nochmal irgendwie, keine Ahnung, 7 Stunden oder sowas. Also es ist absurd, wie groß dieses Land ist eigentlich. Deswegen ja auch so schön. Aber mal gucken. Also ich träume noch. Ich habe es ja schon so oft aufgeskribbelt. Vielleicht passt es dieses Mal mit den Urlaubstagen, dass da ein bisschen mehr Luft ist und dass das reicht.
Sehr gut.
Und ihr?
Ja, lass uns doch mal den Heimkehrer fragen. Hm. Ist denn die ist das Fernweh so groß, du halb Italiener, dass du gleich wieder deinen Koffer packst? Oder ja, was ist dein Plan?
Ja, das Ding ist tatsächlich so, dadurch, dass ich so viel unterwegs war, habe ich jetzt nicht so einen Trieb, jetzt irgendwie sofort wieder die Koffer zu packen. Sondern ich möchte erstmal ankommen, tatsächlich. Aber ja, also auf jeden Fall. Ich würde gerne mal so eine größere Reise wieder machen und zwar dann am besten wirklich, was in den letzten Jahren nicht so passiert ist, irgendwie 3-4 Wochen am Stück, ohne irgendwie das Gefühl zu haben, zu arbeiten und wirklich einen Urlaub zu haben, also ganz anders wieder zu campen. mit leichtem Gepäck. Und ich kann dir gar nicht sagen, wohin. Ich würde gerne tatsächlich so mal ein bisschen, bisher war das ja so die letzten Jahre, dass ich eigentlich mit dem ganzen Hausstand unterwegs war. Also irgendwie overpräpariert. Ich habe immer alles dabei gehabt, weil ich natürlich irgendwie alles immer mitnehmen musste. Ich habe das dann irgendwo zwischengelagert. Jetzt würde ich gerne mal so ähnlich wie wir das auf dem Festival hatten, dass ich da im Prinzip nur mit dem Zelt und Tasche unterwegs war, so würde ich gerne mal irgendwas machen. Vielleicht mit dem Fahrrad oder sowas. Also ein Traum von mir, und da muss ich mal gucken, ob ich das hinbekomme, ist mal mit dem Fahrrad die Elbe runterfahren. Und zwar bis irgendwie, vielleicht bis zur Quelle, aber auf jeden Fall durch Deutschland. Das hätte ich schon Bock drauf.
Cool.
Also schon lange war das mal so eine Idee von mir, dass ich dann dachte, so, das Elbe ist mein Heimatstrom sozusagen, also nicht der Rhein, den ich hier heute schon hatte, sondern irgendwie die Elbe. Und dann von Cuxhaven runter bis Prag nicht, aber vielleicht so Leipzig, Magdeburg, so Dresden, meinte besser gesagt, so das kann ich mir gut vorstellen. Also das würde ich gerne machen, ja.
Super. Und Herr Achilles, was sagen Sie dazu?
Ja, du hast ja schön die Kurve gekriegt. Ich habe es ja anmoderiert, das Wunschkonzert. Was wünschen wir uns für 2025? Ich finde das ja interessant. Ich habe ja Gerd eigentlich immer so bewundert für dieses mit dem ganzen Hausstand unterwegs sein, also praktisch dieses Nomadendasein. Das habe ich mir selber eigentlich auch immer so ein bisschen ausgemalt. Das hat an verschiedenen oder ist an verschiedenen Gründen gescheitert, will ich nicht sagen, aber hat noch nicht so funktioniert. Und das suche ich und das möchte ich tatsächlich für 2025. So kleine Inseln der Erholung. Also sprich lange Wochenenden, Freitag, Vormittag einpacken, losfahren. Ankommen, relativ schnell ankommen und vielleicht am Montag zurück. Also alles, was so im Umkreis von 250, 300 Kilometern liegt, an neuen Spots für mich entdecken, für uns entdecken. Also wir haben das jetzt ja schon mal so ein bisschen ausgeprobiert, weil ich ja nun endlich einen Engländer habe, der auch wirklich läuft und der uns ja auch sicher von A nach B bringt.
Glaube ich erst, wenn ich das sehe.
Ja. So, ich höre auch gleich auf. Also von daher ist es so ein bisschen so ähnlich, Gerd, wie bei dir. Vielleicht, aber du bist da vielleicht sogar noch mit dem etwas leichteren Gepäck und ich bin da so ein bisschen am Experimentieren. Das heißt, so möglichst so viel Komfort wie nötig und oder nein, anders, so viel Komfort wie möglich und da bin ich sehr gespannt drauf und da hoffe ich, dass wir mindestens so 4-5 Momente im Frühjahr bis Sommer erleben, wo wir viel erleben werden.
Und dann nicht Garmisch mit dem Zelt, sondern wie letztes Jahr
auch
oder
dieses Jahr, sondern genau, auch das, aber eben tatsächlich dann mal mit dem Dicken, wie ich ihn dann nenne und
ja.
So.
Ja, schön. Ja.
Und du mit Bussi? Ja,
schön. Ich mit Bussi und dann mit Hundi und mit Kind und Kegel, mit Freundin und mit Kind. Ich möchte gerne mal Bussi sein lassen und zu Fuß von Schutzhütte zu Schutzhütte wandern. Irgendwie eine Tour, Alpenverein bin ich schon eingetreten und dann so eine Tour machen, wo man wirklich, genauso wie du, Gerd, also reduziert auf Rucksack, Wegzehrung und dann einfach von Hütte zu Hütte und dann in so eine, find's mir auch Wurst, in so eine Gemeinschafts- Hostel-Atmo eintauchen, aber diese Natur, diese ungefilterte Natur erleben in den Bergen im Sommer, habe ich voll Bock drauf.
Ja. Wir treffen uns.
Witzig, ja. ihr lasst das Gefährt jetzt alle stehen.
Bitte?
Ich sage, ihr lasst das Gefährt jetzt alle stehen. Bin ich alleine unterwegs?
Camping ist ja nein, nicht stimmt. Nur das Gefährt. Ja, ne? Also ich meine, und das finde ich so spannend an dem Punkt, was Gerd gerade so sagt. Dieses, ich habe so eine Packliste immer vom Anfang des Jahres, die ist rappelvoll, die Karre ist voll bis oben hin. Ich habe 28 T-Shirts dabei und ich brauche 3 für so ein Wochenende, wenn ich jetzt so Weekend-Warrior bin, so wie Reinhard. Und das ist diese, also ich habe auch Bock auf diese minimalistische Entschleunigung, auf das brauche ich, das habe ich alles dabei, das ist kein Catwalk, es geht hier um die Natur, es geht um was anderes, voll Bock drauf.
Also ich finde diese ganzen Campingquatsch natürlich großartig, ich habe auch Bock darauf, irgendwie so, was weiß ich, von Kochmöglichkeiten, Kaffeemöglichkeiten, irgendwie Musikmöglichkeiten, ich finde das super und wenn die Möglichkeit dafür da ist, sowas mitzunehmen, ist ja auch geil, aber gerade dieses mal ein bisschen zurücklassen, das ist ja deswegen dieser Camping-Eskapismus, also das ist ja das Tolle. Du hast im Alltag immer irgendwas um die Ohren, siehst was, deine Wohnung ist voll, du musst dich um Dinge kümmern und ja, das Draußensein in der Natur, sich möglichst nur um dich selber kümmern, das ist, glaube ich, etwas, was so ein bisschen meine Idealvorstellung ist von dem Erholungsfaktor Camping. Also klar, weniger andere Schauwerte, aber weniger mit anderen Leuten zusammen, sondern so auf mich selbst reduziert zu sein. Ich glaube, das finde ich ganz toll. Und mal was zu machen, was mich auch ein bisschen aus meiner Komfortzone trägt. Also diesen Komfort, den ich zu Hause habe, den muss ich nicht immer unterwegs haben, sondern einfach mal so mich mal wieder den Gezeiten stellen, den Unwägbarkeiten auch dann zu stellen. Wenn mal irgendwas nicht funktioniert, eine Lösung finden, also was. Also da fährt kein Bus, da ist kein Taxi, da ist nicht unbedingt ein Geldautomat oder irgendwas, sondern trotzdem zurechtkommen. Also ich glaube, das ist etwas, was mir so ein bisschen so vorschwebt im nächsten Jahr, genau.
Ich habe also heute gerade gelesen, sorry.
Ja, bitte, Nadine? Nee,
ich habe heute gerade gelesen, dass Tobias Schlegel, kennt ihr ja vielleicht auch früher, also immer noch Moderator, aber auch schon mehrere Bücher geschrieben, ein neues Buch veröffentlicht, weil er mit seiner Mutter zusammen den Jakobsweg gelaufen ist. Das hatte sich seine Mutter gewünscht, immer mal zu machen. Und irgendwann hat er gemerkt, den Wunsch kann nur er ihr erfüllen. Und ist auch eigentlich gar kein Wanderfan gewesen, aber ist mit ihr diesen Weg gegangen und hat dabei auch total, also auch seine Mutter nochmal neu kennengelernt, was er jetzt dann alles in dem Buch beschreibt. Fand ich auch total interessant und musste ich dran denken, als du das, Henning, gerade sagtest, mit Kind und Kegel vielleicht irgendwo wandern gehen. Also man lernt sich da bestimmt auch nochmal anders kennen.
Ja.
Oder hat vielleicht einfach ganz anders Zeit füreinander.
Das sind bestimmt, ja, das ist die romantische Vorstellung. Ich glaube, man ist dann vielleicht auch nicht die ganze Zeit total happy und maulende Kinder sagen dann vielleicht auch, ich will nicht weiter, aber ja, aber ich glaube, wir haben ganz schöne Ziele für 25. Das wird hier nicht langweilig und wir lassen natürlich den Camper nicht stehen, sondern wir erleben anders und vielleicht auch mit euch zusammen, wenn ihr dabei bleibt. Ja. Wir würden uns freuen.
Schönes Schlusswort.
Gute Fahrt. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ach. Macht's gut. Tschüss.
Ahoi, ciao.
Das war Camperman. Seid auch nächstes Mal wieder dabei.